One Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von One Tourism Talk. Mein Name ist Adi Hadžimuratović und meine heutige Gesprächspartnerin begleitet mich im Tourismus schon seit fast 15 Jahren. Dr. Professor Claudia Brösel ist, wie Professor eigentlich im Namen, trägt eine Professorin auf der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Vor allem, weil sie hat so viele Rollen. Sie hat auch eine prägende Stimme, wenn es um nachhaltige Transformation geht, wenn es um soziale Innovation geht oder auch Female Empowerment. Und viele Rollen mehr. Ich traue mich nicht, alle aufzuzählen. Am Ende vergesse ich etwas. Eine Frau, die ich sehr wertschätze und schätze und mich sehr freue, dass sie heute hier bei uns im Studio ist. Liebe Claudia, willkommen im One Tourism Talk.
Adi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, am schönen Ammersee in diesem wundervollen Studio. Dankeschön.
Ich freue mich, dass du dir auch Zeit nimmst, obwohl du eigentlich Urlaub hast. Und wir hatten es gerade auch vorher, eigentlich kenne ich dich ja, wie gesagt, seit 15 Jahren, vor allem aus dem Destination Camp. Damals warst du ja nicht nur Gast, du hast moderiert, du hast Freiräume geöffnet für Innovation. Und das war immer sehr inspirierend für mich. Und vor allem standst du immer. Du hast immer Standing Tables gehabt. Und wir hatten es gerade, heute haben wir eine Sitzposition. Ich hoffe, es ist trotzdem gemütlich genug.
Gut, passt alles.
Ich würde mich gerne ein bisschen zurückbesinnen, da aus der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Weil in diesen 15 Jahren ist sehr viel passiert im Tourismus.
Richtig.
Und manches, glaube ich, hat sich nie geändert. In dieser gesamten Transformation, was hat sich da vor allem für dich verändert und an was erinnerst du dich an den Anfängen in 15 Jahren?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage. Destination Camp erinnere ich mich sehr gerne, weil das Team mir ermöglicht hat, ein Format umzusetzen, was mich damals sehr umgetrieben hat und was ich ja mittlerweile sogar auf dem Balkan mache, den Magic Roundtable. Man steht in einer Runde und es gibt Redezeit. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich damals eben reintragen durfte und jetzt eben sogar auf dem Balkan mache, in Montenegro oder Albanien die letzten Jahre, ist, dass man sich gegenseitig zuhört. Und ich habe den Eindruck, dass die Menschen sich einfach immer weniger zuhören und dass wir sagen, bei diesem Format Magic Roundtable, das kommt aus der Friedensarbeit. Und in dem Moment, wenn du jemand aktiv zuhörst, gewinnst du eigentlich. Ja? Und am Ende des Tages geht es nicht darum, wie wir sehr oft denken, dass ich die besten Argumente finde, um dich von meiner Meinung oder meiner Einstellung oder meinem Produkt oder was zu überzeugen, sondern es geht eigentlich darum, dass in einem aktiven Zuhören ein Zuhörer und ein Sprecher gemeinsam auf etwas Neues kommen.
Spannend. Ich komme ja aus dem Balkan, wie du weißt. Mich würde jetzt persönlich was interessieren. Gibt es da Unterschiede zwischen uns Deutschen hier im Zuhören und dem Balkanvolk?
Also die Menschen, die ich getroffen habe in Montenegro und auch in Albanien, im Kosovo, waren immer alle sehr am Reden, am Machen, am Tun und laut. Und man hat den Eindruck, auch wie in der arabischen Welt, ich habe ja auch viel in der arabischen Welt gearbeitet, also da ist es ganz wichtig, sehr viel zu reden, sehr laut zu reden. Und das meinen die alle gar nicht böse oder so. Und ich habe zu Kirsi Hüberinen, die du ja auch kennst, die mich eingeladen hat, vor 3 Jahren das erste Mal nach Montenegro gesagt, ich weiß nicht, ob die das nicht übergriffig finden. Und es war so ein wunderbares Erlebnis vor 3 Jahren, das erste Mal den Magic Roundtable zu machen. Die haben sehr, sehr intensiv zugehört und also auch standende Männer, die draußen in der Pause ohne Punkt und Komma geredet haben, haben die Stäbchen in der Hand gehabt und gesagt, okay, die Minute läuft, ich sehe es. Ich bin fertig. Und hinterher haben alle gesagt, dass einfach diese Minute und die laufende Zeit sie sehr konzentriert hat. Das ist eben auch.
Also ich musste das auch zurückgeben.
Ja.
Netzvitamine wird sich freuen, weil wir sie jetzt ausführlich nennen, aber wir wertschätzen sie ja gemeinsam sehr.
Ja.
Aber du hast es sehr stark mitgeprägt. Wir haben das beim Destination Camp mehr oder weniger erwartet, dass eine Session immer der Magic Roundtable ist. Und wenn es dann nicht stattfindet, fehlt fast was. Also das muss ich an der Stelle auch sagen. Es ist ein sehr gewertschätztes Format.
Danke. Es eröffnet halt eben auch, das habe ich damals immer zu Benny gesagt, es öffnet eben auch die Möglichkeit, dass Menschen mit Themen kommen können. Das ist etwas, was, glaube ich, jetzt mehr in der Branche angekommen ist, dass man nicht irgendwo hinfährt, viel Geld zahlt und nur zugetextet wird, sondern dass die Menschen, die hier alle wahnsinnig viel mitbringen, einen Raum brauchen, um sich auszutauschen und dann eben beflügelt mit neuen Ideen, mit anderen Erfahrungen auch wieder nach Hause gehen, mit neuen Beziehungen auch. Und so eine Veranstaltung wie das Destination Camp ist ja ganz stark von Beziehungen geprägt. Und man muss diesen Raum auch geben und die Formate schaffen, nicht nur abends bei einem Glas Wein, sondern vielleicht auch bei einer, ich sag mal, bei einer inhaltlichen Diskussion, was wir ja am Magic Roundtable immer hatten, was super spannend war.
Definitiv. Also in meiner Einleitung hast du, glaube ich, gehört, dass ich auch die Transformation, den Wandel angesprochen habe. Da sehe ich dich immer ganz stark oder die soziale Innovation. Mich würde interessieren, gerade weil die 15 Jahre ich dich ja auch mitbekomme. Klar, als Professorin, du bist mit jungen Menschen. Du kriegst andere Einblicke als wir reine Unternehmer. Aber was hat dich bewegt, dich da so stark zu engagieren?
Also zunächst will ich noch mal ganz kurz den Faden spannen, wenn du die 15 Jahre erwähnst, was ja ganz interessant ist. Also ich bin ja 30 Jahre Freelancer gewesen, das heißt, ich war selbstständig. Ich habe den VER mit aufgebaut 2004. Ja, ich habe Sprungbrett gegründet. Ich habe die Reiseanalyse online mitentwickelt in den Nullerjahren. Ja. Und was mich immer getrieben hat, war die Neugier, sozusagen auch die Möglichkeit auf, ich sag mal, Reiseanalyse Stichwort, auf einer Grundlage von Daten, wirklich datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Das hat mich eigentlich immer bewegt. Und dann daraus eine Transformation zu gestalten. Du hast mir gestern diese Frage geschickt und ich bin tatsächlich nochmal tief in mich gegangen. Ich muss die Klammer kurz zumachen. Professorin bin ich seit 2012 und vorher hatte ich ja ganz lange auch ein Leben in der Branche mit ganz vielen Aspekten. Und die Grundhaltung ist, ich komme aus Heidelberg. Heidelberg ist eine sehr touristische Stadt. Definitiv. Ich habe das von klein auf erlebt, dass chinesische Busse ankommen, durch die Hauptstraße wandern. Die haben eigentlich keine Beziehung zum Raum. Ja, und dann habe ich in der Schweiz gelebt, ich habe auf den Kanaren gelebt und ich war eigentlich überall an Orten, wo sehr viele Touristen auf einmal kommen und nicht unbedingt, heute sagt man mit Hartmut Rosa, in Resonanz gehen mit einem Raum, mit den Menschen, die sie vor Ort treffen, sondern wir sind eigentlich eher an so einer Art Disney World mittlerweile angekommen, an diesen touristischen Hotspots. Und ich habe dann während meines Studiums, ich habe 86 angefangen zu studieren und durfte ein Jahr ins Ausland gehen und war bei Jost Krippendorf. Und Jost Krippendorf hat in den 70er Jahren das Schweizer Tourismuskonzept geschrieben und hat damals schon gesagt, also er war Volkswirt und hat gesagt, die Schweiz als so ein touristischer Ort darf sich nicht selbst kaputt machen. Ja? Also wir müssen definieren, man muss sich vorstellen, damals auf einen Einheimischen sollten maximal 4 Touristen kommen.
Wenn wir uns, Overtourism ja, heute. Ja.
Wenn wir uns heute die Hotspots angucken, also wir in Berlin sind bei über 1000. Ja? Aber auch hier muss man sagen, na, Visit Berlin macht es sehr gut. Es konzentriert sich halt im Moment auf verschiedene Orte. Das ist in Heidelberg genau dasselbe. Und mittlerweile ist es so, dass in Heidelberg einfach die Einheimischen immer weiter raus an die Ränder gehen. Das ist eine Entwicklung, die du eben auch in Berlin siehst, ja. Also, ich meine.
Deutschlandweit wahrscheinlich.
Ja, an allen touristischen Orten. Und auf den Kanaren bist du mittlerweile so weit, dass halt die jungen Leute sich dort keine Wohnungen mehr leisten können, ja. Also, Las Palmas oder so. Das ist schon, also, ist schon.
Großer Change.
Ist schon eine Entwicklung, die wir auch sehen müssen. Ich war immer der Meinung, Reisen ist eine super tolle Sache für alle Beteiligten und wir müssen das schaffen, also meine Prägung ist tatsächlich ganz stark Jost Krippendorf, wir müssen das schaffen, dass wir das Reisen so verändern, dass es wirklich für alle wieder machbar und auch sinnvoll ist. Ja, und ich glaube, das war das, was mich schon immer motiviert hat, in der Branche nach Lösungen zu suchen. Und ich war ja ganz stark engagiert in tourismuskritischen Gruppen und habe dann aber irgendwann gesagt, es gab dann aus den tourismuskritischen
Gruppen. Was sind denn so tourismuskritische Gruppen?
Das war damals so Tourismus mit Einsicht. Wir waren sehr stark auf der ITB vertreten. Also wir hatten eine ganze Halle, wo wir praktisch auf solche Dinge wie in den Alpen stirbt die Flora und Fauna und die Bauern haben im Sommer Schwierigkeiten, ihre Tiere zu ernähren, weil alles abgemäht ist von den Skikanten und so weiter, bis hin zu Goa, Aufstand der Bereisten und so weiter, das ist ja alles ewig her, ja. Also meine Studenten, wenn die heute über Overtourism reden, denken die, das ist ein Phänomen, das ist gerade gestern erfunden worden. Das gibt's eigentlich seit den 80ern, dass Menschen sich an Hotspots wie Goa, ja, wehren, weil sie einfach sagen, es ist unfassbar. Hier kommen Menschen her, haben wesentlich mehr Geld wie wir. Goa war eben auch sehr stark drogengeprägt und so weiter und verhalten sich dann so, dass es nicht mehr zu unserer Umgebung passt. Und das war so das, wo Krippendorf eigentlich eher mit Verboten rangegangen ist oder wir aus dieser ganzen Community von Tourismuskritik eher gesagt haben, man muss viele Dinge verbieten, staatliche Geschichten, also Grenzen einführen, Straßensperren und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich immer jemand, die einen Weg gesucht hat, der stärker auch marktorientiert ist.
Und deswegen bist du ja, glaube ich, auch so aktiv bei diesen touristischen Veranstaltungen mit uns, Agenturen, Outdoor Active und zusammen, ich glaube, bist dort sehr präsent und wirst als ein großer Impulsgeber wahrgenommen. Weil wir merken als Unternehmer, wie wenig Raum, und so kommen wir auch langsam auch zum Social Entrepreneurship, wie wenig Raum man sich manchmal nimmt für Themen, die so wichtig sind. Und da sind wir zwar ja auch stark im Gespräch. Du warst gerade bei 2012. Jetzt, wenn wir mal zu 2019 springen, hast du ja das erste Mal, soweit ich das Erinnerung habe, den Wettbewerb Social Entrepreneurship ins Leben gerufen.
Ja.
Für mich ein totales Erfolgsthema. Würde mich aber freuen für die Zuhörer, die das noch gar nicht kennen, wenn du da ein bisschen von dem, was du jetzt erklärt hast, den Sprung zum Social Entrepreneurship schaffst. Wie ist das überhaupt entstanden und was ist die Vision dahinter?
Danke für die Frage. Ich bin tatsächlich aus dem VER 2009 rausgegangen, habe gesagt, ich promoviere. Ich bin jetzt alt genug sozusagen, um mein Wissen weiterzugeben. Meine Diss war noch sehr datengeprägt. Ich habe über Transaktionen in der Internetökonomie geschrieben. Also wie verändern sich Geschäftsmodelle, wenn wir sie ins Online übertragen? Geschäftsmodelle ist schon immer ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Seit 2012 bin ich in Eberswalde und habe dann relativ schnell angefangen zu gucken, was gibt's eigentlich so in der akademischen Welt. Ne? Ich kam jetzt aus der Internetökonomie, wie verändern sich Geschäftsmodelle, was ist, wenn du diesen sozialen Aspekt hinzufügst? Und dann war ich relativ schnell bei Social Entrepreneurship, also Sozialunternehmertum, ist ein Konzept, das tatsächlich in den USA schon viel früher angefangen hat als bei uns. Ich habe 2016 die erste Vorlesung dazu gemacht, zu Sozialunternehmertum im Tourismus. Da habe ich noch sehr schwer Beispiele gefunden in Deutschland. Mittlerweile haben wir das an vielen Stellen, wobei man sagen muss, es gibt eine Art, ich würde mal sagen, eine Art Reifegrad. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, was viele große Unternehmen schon sehr lange machen, also auch die TUI und so weiter, du hast dein normales Geschäftsmodell und daneben machst du dann, du sponserst eine Schule in Uganda oder du machst irgendwelche anderen sozialen Tätigkeiten. Also das ist so der Anfang, sage ich mal, dessen, dass du über, ich sag mal, soziale und ökologische Transformation nachdenkst. Wie können wir die Branche anders gestalten? Du nimmst hier im Massenmarkt Geld ein und steckst es hier sozusagen in eine andere Entwicklung. Sozialunternehmertum meint aber tatsächlich, dass du in dein Geschäftsmodell wirklich diesen Gedanken integrierst. Und man kann das sehr einfach sagen, es ist Impact for Profit. Ja, also dass du geleitet wirst von diesem Gedanken, wenn ich heute ein Geschäftsmodell aufsetze, welchen Impact möchte ich generieren? Also welche Auswirkungen hat mein unternehmerisches Handeln genau dort, wo ich das Geschäftsmodell platziere?
Vielleicht nennst du uns auch ein Beispiel, weil wir sind zwar dabei und aktiv, aber wir sind auch einen ganzen Schritt entfernt vom Geschäftsmodell implementieren.
Ja.
Aber vielleicht pickst du mal ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell raus, gerne auch Namen nennen, wo die Brücke sehr gut funktioniert.
Also ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, das ist eine meiner großen, ich bewundere sie sehr, das ist Paola aus Italien. Sie hat vor sehr vielen Jahren angefangen, The Valuable Network zu gründen. Das ist ein Netzwerk, das mittlerweile weltweit läuft, wo ihr Ziel ist, Menschen mit Down-Syndrom in die Spitzenhotellerie und Gastronomie zu bringen.
Tolles Projekt.
Ja, und sie ist immer noch als Verein unterwegs. Und was macht sie genau? Also sie weiß, dass Menschen mit Down-Syndrom, also das haben wir an vielen Stellen, wir haben auch ADHS und andere Menschen, die aus unserer, ich sag mal unserer, in Anführungsstrichen, normalen Sicht irgendwelche Benachteiligungen haben oder Behinderungen, sagen wir es so. Ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ja, und Paola sagt, diese Menschen haben so viele Kapazitäten, die wir auch in den Arbeitsmarkt einbringen könnten, die wir sehr gut brauchen könnten, auch an vielen Stellen. Sie hat jahrelang daran gearbeitet, Überzeugungsarbeit geleistet. Sie hat mittlerweile so große Gruppen wie Sheraton und Hilton und so weiter, mit denen sie alle arbeitet. Und die Idee ist, dass sie sowohl die Teams vor Ort schult, also jetzt bei Sheraton zum Beispiel oder bei Hilton, als auch, dass sie natürlich mit den Down-Syndrom-Menschen arbeitet und diese miteinander matcht. Das ist so die Idee. Und da gibt's so eine nette Geschichte. Also sie saß in der Schweiz, Spitzenhotellerie und ganz großer Tisch von sehr wichtigen CEOs aus der Hotellerie, die ja alle sehr picky sind, wenn es um Service und alles geht, was ja auch total korrekt ist. Und es war so eine Runde und ein Mensch mit Down-Syndrom hat einem dieser Spitzenmanager einen Espresso serviert und stellt ihn so hin, verschüttet schon ein bisschen so, der probiert ihn und sagt, ist kalt. Und er gibt ihm die Tasse zurück und der Mensch mit dem Down-Syndrom probiert, steckt einen Finger rein und sagt, stimmt, ist kalt. Ja. Und es war so ein Moment, wo Paola sagte, es war ganz still und es war klar, es ist der Moment, es könnte alles zusammenbrechen oder es ist der Durchbruch. Und es war der Durchbruch, der Mensch hat gelacht, der ganze Tisch hat gelacht, es war eine sehr steife Situation, die sofort aufgebrochen war. Schön. Und dadurch sagt sie, das ist genau das, was passiert, wenn du Menschen, die etwas anders sind als diese krass hart geschulte, ich sag mal Spitzenhotellerie, Gastronomie, da reinbringst, du brichst jedes Team auf, du brichst die Schwere auf, du bringst irgendwie einen Lacher da rein. Und das ist eigentlich für alle Beteiligten, den Gast, die Menschen, die dort arbeiten und so weiter.
Ganz tolle Geschichte. Super, ich bin gut. Paula und dir und allen Beteiligten sehr dankbar. Wie du weißt, ganz persönlich, ich habe ja auch einen Sohn mit einer geistigen Behinderung und solche Geschichten berühren mich persönlich sehr. Und das ist eben dieses spannende Delta zwischen Erkenntnis haben, berühren, toll finden und dann wirklich auch selber tätig werden, ja, und es im Unternehmen ermöglichen. Und ich bin inzwischen, auch wenn ich Vorträge an Fachhochschulen halte, immer gerne dabei zu sagen, was waren meine Misserfolge. Und auch da sage ich, was sind meine Misserfolge? Wir hatten versucht, autistische Mitarbeiter einzustellen. Und es war nicht immer erfolgreich, weil wir dachten, wir haben alles richtig gemacht. Aber da gibt's ja so viel, was man sich darauf einstellen muss. Und jetzt komme ich zu diesem Raum, den man bieten muss, auch für die Geschichten, die du anstößt. Ich habe mich da selber intern schon sehr hinterfragt. Und ich würde dir gerne erzählen, was wir, und das ist jetzt wirklich kein Entrepreneurship, aber diese Aktion von euch hat mich dazu bewegt, intern mit meinen Kollegen, wir nennen das Born Award, einmal jährlich, Raum zu bieten,
ja,
für Innovation. Aber jetzt geht's erstmal nur um eigene Mitarbeiter. Das heißt, ja, der Raum zu bieten, dass die eigenen Mitarbeiter Ideen einbringen, diese pitchen, gewinnen, was dafür auch monetär entlohnt werden und vor allem, und jetzt kommt dieser wertschätzende Faktor, ihre Idee umgesetzt wird.
Ja.
Und ich finde diesen Schritt sehr wichtig. Es ist nicht nur eine tolle Idee, sondern es ist sie so gut, dass ich sie im Unternehmen auch umsetze. Ich will da nur sagen, danke dafür. Aber das sind
freut mich sehr,
erschreckend auch zu hören, wie toll man sowas findet, wenn man zuhört und wie gehandicapt man sich selber fühlt, wenn man sowas einführen soll oder wenn man mal Raum aufbauen soll oder Platz schaffen, Priorität geben für solche Themen. Da bin ich noch am Anfang.
Aber immerhin, weißt du, ich schätze das ja auch sehr an dir, dass du sagst, du lässt dir von mir einen Impuls geben, der prallt nicht an dir ab, sondern du überlegst, wie du es sozusagen in deine Businesswelt mit integrieren kannst. Und ich finde, alles ist ein Prozess, ja. Also auch Nachhaltigkeit ist nicht, du machst irgendwas und dann ist es erledigt. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit, ja? Sustainability is like teenage sex. Everybody is talking about it and nobody knows how to do it, ja? Ich glaube einfach, in dem Moment, wenn Menschen anfangen, sich über etwas Gedanken zu machen und bereit sind, neue Wege zu gehen, dann ist der erste Schritt in Richtung einer positiven Transformation gemacht. Das ist doch eigentlich das Wichtige. Und ich wollte dir noch ganz kurz sagen, SAP hat zum Beispiel eine ganz eigene Abteilung, wo die nur mit Autisten arbeiten.
Stark.
Ja, das heißt aber auch, nicht jeder Autist ist gleich. Ja, du musst unterschiedliche Settings schaffen und nicht jede Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens ist geeignet für jemand, der autistisch unterwegs ist. Aber
spannend. Ich würde, auch wenn ich, du weißt ja, durch die private Thematik würde ich dem Thema noch super viel Zeit widmen, aber Social Entrepreneurship ist ja viel weiter als nur gehandicapte Themen, sondern hier geht's ja um so viele Aspekte. Kannst du uns da, gerade weil ich es wichtig finde, noch ein paar Beispiele nennen, wie viele Länder bewerben sich da überhaupt? Wie
Ich kann mal ein bisschen sagen, was wir überhaupt machen. Du hast mir ja vorhin den Ball zugespielt und dann sind wir irgendwie bei Paola und The Valuable Network, danke Paola, hängen geblieben. Also im Prinzip habe ich angefangen mit starken Partnern wie die ITB und Travel Massive zu überlegen, was können wir tun, damit wir nicht nur auf der ITB eine Halle haben, wo wir sagen, okay, es gibt ein bisschen Outdoor-Tourismus und die GIZ macht irgendwas an Entwicklungshilfe, sondern dass wir tatsächlich diesem Thema im Doing, im Etwas-Tun mehr Raum geben. Und es war klar, das ist dann so eine Plattform, wo ein Ökosystem entsteht, wo Menschen aus der ganzen Welt, also wir haben ungefähr 100 Länder, die sich beteiligen jedes Jahr. Wir haben gerade vorgestern abgeschlossen die Bewerbungsphase. Dieses Jahr haben wir 180 Bewerbungen aus ungefähr Stark. 70 Ländern.
Ja. Stark.
Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, dass ich so viel Unterstützung aus der Branche habe. Unser Ansatz, wir sind ja selbst ein Start-up, ist sozusagen in unserer DNA liegt ganz deutlich, dass wir keine öffentlichen Gelder nehmen wollen, um an diesem Problem zu arbeiten, sondern wir möchten die Branche überzeugen. Alle arbeiten bei uns ehrenamtlich, bis auf wenige, die zum Beispiel unseren Social-Media-Kanal, danke an Maria, machen. Und wir müssen natürlich die Technologie bezahlen. Wir laufen komplett digital, damit eben die Einstiegsschwelle für alle Menschen auf diesem Planeten, die irgendwas machen wollen, sehr niedrig ist. Kleine Klammer auf. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Growth Track Christine gehabt. Christine ist eine mit Cali Fast Fashion. Christine ist eine Geflüchtete aus dem Kongo und ist jetzt in Kenia und kam in einem Refugee Camp an und hat gesehen, sie hat keinerlei Möglichkeiten zu arbeiten. Es sind ein Haufen Frauen und Kinder und es gibt Plastikmüll ohne Ende. Und sie kommt aus dem Design, hat Mode gemacht früher und so und hat angefangen, Gruppen von Frauen zu gründen und hat Plastik gesammelt und hat sozusagen mit etwas Unterstützung einer kirchlichen Organisation innerhalb von diesem Refugee Camp in Kenia einen Shop aufgebaut, ja, und macht traditionelle afrikanische Mode aus Plastik und macht Souvenirs aus Plastik, was gesammelt wird. Damit hat sie Plastik in Kenia geht also zu über 95% unrecycelt irgendwo in Müll, ins Meer. Damit hat sie auf der einen Seite das geschafft, auf der anderen Seite aber eben auch Jobmöglichkeiten für diese Frauen geschaffen. Und was ich einfach nochmal highlighten möchte, sie hat mit 0,046, das sind 7 kenianische Schilling, also 0,046 Euro angefangen, was sie gespart hatte. Ja.
Das finde ich sehr spannend. Ich würde aber jetzt nochmal, wir haben ja auch gesponsert als Destination One beim letzten Jahr einen Preis gesponsert, um zumindest einen Beitrag zu leisten. Und ich habe mich da, weil ich in der Jury nicht dabei war, gefragt, wie schaffen wir es, sowohl die deutschen, europäischen, ich nenne sie mal jetzt wohlhabenden Bewerber, gerecht zu bewerten im Gegensatz zu, wie du jetzt Beispiele genannt hast, aus anderen Ländern. Und da stelle ich mir das so schwierig vor, die haben verschiedene Technologien zur Verfügung, die haben verschiedene Voraussetzungen. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht Mitleid als Punkt nehmen, als Bewertungspunkt. Nur weil jemand es schwer hat, muss ja die Idee trotzdem gut sein. Wie schafft ihr diese Balance? Das stelle ich mir sehr schwer vor.
Also, das ist natürlich eine tolle Frage, die wir vom ersten Tag an diskutieren, habe ich schon sehr oft mit meinen Studierenden auch diskutiert. Die Frage ist, möchtest du für den jungen MBA-Absolventen aus New York einen anderen Kriterienkatalog haben, wie für Christine Geflüchtete, die in Kenia sitzt? Wenn du Christine selbst fragst, was wir oft getan haben, also die Menschen selbst, die sagen, auf gar keinen Fall.
Das ist ja auch stolz, das ist ja wert.
Eben. Auf gar keinen Fall will ich anders bewertet werden. Anders ist es, wenn du jetzt den jungen weißen Mann fragst. Ja, der sagt natürlich,
du sagst bewusst Mann, oder?
Ja. Ich möchte gerne, dass die Menschen, die schlechtere Bedingungen haben als ich, besser bewertet werden. Und ich habe das Problem anders gelöst. Ich habe ja eine sehr große Jury und ich bin da jedem dankbar, der da ehrenamtlich mitarbeitet. Also das ist auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Kommunikation von unserer Seite. Wir versuchen, Menschen, die in der Lage sind, durch ihre Lebenserfahrung, durch ihre Erfahrung in der Branche, auch wirklich dahin zu gucken und zu sagen, also erstens, was ist daran wirklich jetzt innovativ, was ist daran Social Entrepreneurship, wie können wir das einordnen, das ist der eine Punkt. Wir haben natürlich eine vorgegebene Evaluationsliste, die in unserem digitalen Tool komplett abgebildet ist. Wir haben eine 18-köpfige Jury dieses Jahr. Es sind wenige Juroren dabei, die jetzt von Anfang an dabei sind. Ich glaube, es ist eine Handvoll. Und alle anderen machen mal 2-3 Jahre mit und dann kommen wieder neue. Und dadurch können wir eben auch gewährleisten. Wir haben von jedem Kontinent Leute. Das ist ganz wichtig. Wir haben männlich, weiblich, divers. Wir haben Unternehmer, wir haben Sozialunternehmer, wir haben Leute, die aus der Akademie kommen. Also wir versuchen, ein breites Spektrum abzubilden. Der erste Schritt ist, dass wir nur über Punkte entscheiden und dann nehmen wir die 10 Finalisten. Aus 180 haben wir 10 Finalisten am Ende anhand der Punkte und die diskutieren wir dann. Ja, und da ist es ganz, ganz deutlich, dass sehr unterschiedliche Meinungen da sind. Aber ich bin auch der Meinung, dass man auf die Einzelnen wertschätzend nochmal drauf gucken muss, so dass am Ende wirklich eine Meinung von den 18 Juroren rauskommt. Und dann gehen wir ja in die zweite Phase, wo wir im Moment 12 Mentoren haben, die eben auch aus Unternehmen kommen und aus teilweise Akademia, teilweise selbst auch schon mal sich bei uns beworben haben, wie Paola jetzt zum Beispiel aus Peru, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Mentorin ist, ja, also auch mit dieser Erfahrung rangeht. Und daraus, also wenn wir das alles betrachten, daraus werden dann am Ende die Gewinner auch noch über den Publikums-Award, ja, also da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten.
Ja. Sehr, danke für die Antwort. Das ist, glaube ich, aber auch wichtig für die Zuhörer zu wissen und soll ja auch motivierend sein für uns hier in Deutschland, für unsere Studenten in Deutschland, nicht zu sagen, ich muss jetzt aus einem Entwicklungsland sein, um hier was abzunehmen.
Nein, auf gar keinen
sondern
Fall.
Sondern das ist mir so ein wichtiges Thema auch.
Ich wollte noch einen Satz ergänzen, der ganz, ganz wichtig ist. Also was wir natürlich tun ist, dass deswegen ja auch die Transformation. Wir arbeiten mit den Sustainable Development Goals. Ja, das heißt also diese Nachhaltigkeitsziele der UN, also der Vereinten Nationen, die ja seit 2015 sozusagen in einem riesigen Umfang überall präsent sind, diese sind Teil unserer Evaluation. Jedes Unternehmen, jede Initiative, die sich bewirbt, muss 3 Maximum Ziele angeben, die sie mit ihrer Initiative sozusagen bearbeiten wollen. Und da haben wir dann ganz arg oft Gender Equality, also Gleichberechtigung. Wir haben aber auch sowas wie Sustainable Cities oder wir haben Armutsbekämpfung. Ja, also wenn man sich diese 17 Ziele anguckt, das macht schon sehr viel Sinn, dass alle Unternehmen sich mal überlegen würden, wie kann ich mit dem, was ich eigentlich tue tagtäglich, was meine DNA als Unternehmen ist, also wie kann ich dazu beitragen, dass meine Arbeit diese Ziele erreichbarer macht?
Stark. Sehr schön. Claudia, vielen Dank. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit rennt, wenn man so eine spannende Gesprächspartnerin hat. Du hast Gender Equality gerade als Stichpunkt genannt. Ich hatte am Anfang Female Empowerment genannt. Ich würde gerne ein bisschen das Thema streifen, auch wenn ich weiß, dass wir damit ein großes Thema aufmachen. Mich interessiert es aber sehr und ich möchte eine Plattform auch dafür bieten, dafür zu sensibilisieren. Denn auch ich mit meinem Geschäftsführerkollegen Stefan Huber nehmen uns vor, sehr viel zu tun um Gleichberechtigung, aber nicht nur das, sondern auch Empowerment, das eher zu fördern. Und das klappt im Tourismus ganz gut. Nämlich zumindest bei uns habe ich das Gefühl, das klappt ganz gut. Wir haben im Tourismus insgesamt 4 Geschäftsführerinnen. Wir haben viele Leiterinnen in Positionen, so wie sich das gehört. Es fällt mir aber auf, dass es außerhalb vom Tourismus eben nicht so ist. Oder zumindest denke ich, dass es nicht so ist. Und mich würde es interessieren, gerade du hast ja vorhin auch gesagt, Mann sagt, also du hast hier, glaube ich, auch sehr viel Vorerfahrung. Was ist denn der Grund, dass es im Tourismus tick anders sich anfühlt, zumindest als in anderen Branchen?
Danke, ich finde, deine Wahrnehmung ist schon interessant und sie stimmt ja auch teilweise. Aus meiner Perspektive, ich habe ja selbst in den 80ern Tourismus studiert, wir waren 40 Studierende, davon waren 5 männlich, der Rest weiblich. Tourismus ist ein ganz weibliches Thema. Weltweit sind über 60% der Menschen, die im Tourismus arbeiten, Frauen. Und jetzt kommt's, und diese Frauen sind halt alle in Jobs, wo man vielleicht nicht so hochqualifiziert sein muss, wenn wir jetzt weltweit gucken. Diese Frauen verdienen immer noch teilweise für die gleichen Jobs.
Die ganze Branche verdient weniger.
Ein Drittel weniger, ja. Und jetzt kommen wir aber zu einem ganz entscheidenden Satz, den ich mit der Albright-Stiftung, das ist eine Stiftung, die also ganz stark in diesem Gender-Equality-Thema unterwegs ist, könnte man auch in die Shownotes geben. Der Link ist super wichtig, da mal reinzugucken. Die sagen halt, je höher, je mächtiger die Position ist, desto geringer ist der Frauenanteil. Wenn wir uns zum Beispiel die DAX-Unternehmen anschauen, da haben wir einen Anteil von Männern in den Führungspositionen von 95,7%. Wenn wir dann also in DAX-Vorständen, DAX-Aufsichtsräten und so weiter. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer gehen, wir haben Studien dazu auch gemacht, im Tourismus sind wir tatsächlich sehr frauenlastig. Das geht bis zu Teamleiterebene. Und sobald du dann auf ein CEO-Level kommst, da kannst du die Frauen schon eher suchen.
Auch im Tourismus dann?
Ja.
Interessant.
Also,
ich wollte schon sagen, die Frauen sind schuld, dass wir im Tourismus schlecht bezahlt sind.
Nein, ich würde jetzt noch mal ein bisschen differenzieren. Du kommst sehr stark aus der Destinationsecke. Bei den Destinationen gibt es tatsächlich sehr viele Frauen, die Geschäftsführerinnen sind. Das ist total richtig. Wenn du jetzt Tourismus als Ganzes anschaust, ja, also von einer Bahn über die Lufthansa, über eine TUI und so weiter. Also
wird's eher wie
draußen auch in anderen Branchen, dass du bis zu einer Teamleiter oder einer Abteilungsleiterposition relativ viel Frauen hast. Aber je mehr Macht, da muss ich schon bei der Albright-Stiftung bleiben, je mehr Macht, desto weniger Frauen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Frauen immer noch Kinder bekommen und dass wir einfach in Systemen leben, die für Frauen mit Kindern, meistens sind es die Frauen, die sich dann, egal ob es die Kinder sind, ob es die Eltern sind, ob es kranke Menschen sind, dass die Care-Arbeit bei den Frauen liegt. Und dadurch gehen sie dann in Teilzeit, ja, machen die schlechter bezahlten Jobs, was dann am Ende des Tages auch sich wieder auf die Rente auswirkt. Und das ist so ein Kreislauf. Ich bin gerade dabei mit 9 Ländern, wenn ich das noch sagen darf, also von Island bis Albanien, einen EU-Antrag zu stellen, wo es darum geht, dass wir die Arbeitsmärkte untersuchen und eben Tourismus als Beispiel nehmen, also wirklich die gesamte Wertschöpfungskette von der Destination über Transport bis zu Hospitality, Entertainment und so weiter, und dass wir gucken, wie verändern sich Karrierewege in den jeweiligen Ländern, wenn ein Kind in die Welt kommt, ja, und wie gehen die einzelnen Arbeitsmärkte damit
super spannend.
Super. Bis hin zu den Unternehmen.
Bevor ich dir was sage, wie wir auch damit umgehen, interessiert mich das, worüber du gerade sprichst, in verschiedenen Ländern, weil du kriegst ja durch diesen Wettbewerb ja auch da beim Women Empowerment, glaube ich, auch einen Unterschied mit, denke ich mal. Sind wir da überhaupt so gut als Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, die mitmachen? Und wo liegen wir da so?
Wenn du insgesamt auf den Arbeitsmarkt guckst, dann habe ich natürlich jetzt für diesen EU-Antrag mal extra Island und Finnland mit eingeladen. Also die nordischen Länder sind in der Regel stärker familienorientiert, also schaffen da auch mehr Möglichkeiten. Oder auf der anderen Seite auch so ein bisschen Nudging. Also in Norwegen zum Beispiel kannst du genau wie in Deutschland ein Jahr Elternzeit beantragen. In Deutschland läuft es meistens so, dass man guckt, wer verdient mehr. Das könnte in der Regel der Mann sein. Und dann geht der Mann weiter arbeiten und die Frau macht das Jahr. In Norwegen ist es ganz klar so geregelt, du kriegst ein Jahr, es muss aufgeteilt werden auf die Partner. Es kann ja auch ein LGBTQ-Paar sein, wie auch immer. Also beide müssen das machen, sonst verfällt ein halbes Jahr.
Also ich bin jetzt super ehrlich, ich komme sogar mit meiner Frau da manchmal in so leichte Konflikte, wenn es dann zum Beispiel um Quoten geht. Und ich sag dir auch warum. Ich habe als Geschäftsführer auch ein Learning, dass die Quoten total zum Beispiel kontraproduktiv sein können, weil in meinen Augen der Change in der Familie anfangen muss, schon bei den Eltern, aber dann auch bei den Ehepartnern. Und da kann ich jeden, und jetzt richte ich mich an euch, jeden draußen, an jeden Mann an der Stelle, wenn wir Männer zu Hause nicht die Wäsche machen, nicht unterstützen beim Haushalt, beim Kindererziehen, dann haben die Frauen keine Chance, in die Rolle wieder nach der Mutter Zeit zurückzukommen, in der sie vorher waren. Wir haben nämlich Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, aber da muss sowohl der Mann als die Frau etwas aufgeben, so eine Mitte finden Fall. Und dann gehen beide 4 Tage Woche, da muss man irgendeine Mitte finden. Und Elternhaus, wir müssen, glaube ich, dazu übergehen, unseren Töchtern zu erzählen, dass sie LKW-Fahrerin werden können. Wir müssen dazu übergehen, unseren Söhnen nicht zu lachen, wenn sie Ballettinteresse haben. Und ich erwische mich selber dabei im Obi letztens, als mein Sohn zu einer rosa in den Sprühdüse gestuppt hat, magst du nicht die blaue? Und da denke ich, wieso eigentlich, wieso sagst du das, Adi? Also, ich sag, es ist, glaube ich, ein Lernprozess für uns alle und ich wollte es deswegen direkt auch an alle richten. Ich fing ja damit an, dass ich mit meiner Frau diskutiere. Die Quote führt nämlich dazu, wir schreiben eine IT-Lerin aus, es bewerben sich 50 Männer, eine Frau und jetzt soll ich die Frau nehmen, aber die ist nicht qualifiziert. Deswegen bin ich nicht der Freund, zumindest in unserer Branche, für Quoten. Ich gebe dir recht, bei großen Banken, wo man mal das brechen muss, dieses Muster, von dem du sprichst.
Aber ich bin absolut bei dir, entschuldige bitte. Ich bin absolut bei dir zu sagen, es fängt eigentlich mit Awareness an. Auf allen Seiten. Und die Frauen müssen auch vieles erkennen. Also das, was weiß ich, die Mütter sie weiblich erzogen haben, ja? Also ich habe eine ganz andere Mutter, meine Mutter war Geschäftsfrau und ich habe da viel mitgenommen und ich habe viele Frauen erlebt, die mit uns auch letztes Jahr in diesem Frauenprojekt gesprochen haben, die wirklich Mütter hatten, die sie anders geprägt haben. Das ist ein
Aber auch Punkt. Muss ja erlaubt sein, dass das auch gut ist, dass man Mutter sein darf. Das muss man ja auch noch.
Also einmal, dass man die Entscheidung treffen darf, aber auch, was du gesagt hast, wir müssen unseren Töchtern sagen, sie dürfen LKW-Fahrerin werden. Natürlich, selbstverständlich, beides muss möglich sein. Und es muss auch möglich sein, dass sich alle ein bisschen hinterfragen in ihrem Tun. Ja, also der Kern ist irgendwie unsere Einstellung, unsere Motivation. Aber es geht dann weiter, es geht in die Unternehmen. Warum schaffen wir keine flexiblen Arbeitsplätze? Ja, warum schaffen wir nicht Arbeitsplätze oder Möglichkeiten? Wir haben letztes Jahr mit einer großen Hotelkette eine Case Study gemacht. Es war sehr lustig. Im Februar waren da 10 Männer auf C-Level und ein männlicher CEO. Und wir kamen da rein und haben gesagt, guckt euch mal um. Es war denen gar nicht so aufgefallen, weil das ist natürlich easy. Ihr seid in einem, oder wenn ich mit 10 Frauen unterwegs bin, die so ähnlich sind wie ich, ja, dann ist das auch nervig, wenn da jetzt ein Mann dazukommt, ja. Und das ist das Thomas-Prinzip, das ist bekannt, ja, dass man sich Menschen sucht, die so ähnlich sind wie man selbst, weil wir leben in einer sehr komplexen Welt. Und in dem Moment, wenn du die Komplexität in deinem Team reduzierst, dann kannst du natürlich schneller Entscheidungen treffen. Aber auf der anderen Seite ist Diversität natürlich ein absoluter Erfolgsgarant. Ja, wenn du sagst, mein Team ist nicht nur männlich-weiblich divers, sondern vielleicht auch von der Länderzusammensetzung, von der Alterszusammensetzung, dann kommst du natürlich, da gibt's sehr viele Studien drüber, ganz schnell in eine Richtung, wo du sagen kannst, hey, das ist ein absoluter Erfolgsgarant, wenn nicht immer alle das Gleiche denken. Ja, es dauert ein bisschen länger. Da sind wir wieder bei deinem Raum. Ja?
Super spannend. Claudia, du glaubst gar nicht, wir haben die doppelte Zeit gebraucht, aber das ist mega spannend und ich möchte es auch an keinster Weise abwürgen. Aber es ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir es vielleicht auch einen Tipp abgeben könnten und langsam zum Ende kommen, dass du unseren ZuhörerInnen etwas mitgibst heute, gerade ein One-Tourism-Tipp. Feuer frei.
One Expertentipp.
Ich glaube, was ich wichtig finde, ist sowohl an die männlichen Zuhörer gerichtet, einfach sich selbst mal immer zu fragen, habe ich das auch wirklich berücksichtigt? Vielleicht mal in meinem Team zu fragen, ob ich jemanden weiterqualifizieren kann. Ja, das ist bei unserer Case Study letztes Jahr eben auch rausgekommen, dass man immer erst mal draußen im Markt sucht, aber ich habe vielleicht eine ganz tolle Teamleiterin, die ich weiter nach oben qualifizieren könnte, wenn sie es möchte. Wenn ich ihr zum Beispiel die Möglichkeit anbietet, dass sie anders arbeiten kann, weil sie noch 2 Kinder zu Hause hat und so weiter und so fort. Das ist das eine, die Männer dahingehend ein bisschen mehr das Bewusstsein schaffen, die Frauen, wir schaffen das, wir können das und wir sollten es auch sagen, dass wir es können. Und overall würde ich sagen, wir geben in die Shownotes unsere URL, also die Website der Social Entrepreneurs in Tourism Competition. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere den Newsletter abonniert und einfach auf dem Laufenden bleibt und sich vielleicht auch mit dem beschäftigt, was wir machen. Wir können jede Unterstützung brauchen. Wir sind ein Verein und wir freuen uns natürlich, wenn auch weitere Unternehmen wie Neusser sich bei uns beteiligen. Es könnte in die Nachhaltigkeitsreports übernommen werden, sodass es eine Win-Win-Situation ist. Danke.
Claudia, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, aber vor allem vielen Dank für dein Engagement. Vielen Dank für all das, was du für unsere Gesellschaft auch tust. Und ich freue mich richtig auf die Ausgabe und auf vielleicht ein baldiges neues Gespräch.
Dankeschön.
Danke auch euch, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr auch vielleicht bis zum Schluss zugehört habt. Bitte hinterlasst irgendwo ein Like, wo man hinterlassen kann. Teilt es und schaltet vor allem nächstes Mal wieder ein.